Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Swantje Almers. Wir sprechen darüber, wo wir mit dem Thema New Work aktuell stehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Schönen guten Morgen, liebe Swantje, und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Herzlich willkommen zurück, muss ich sagen.
Ja.
Oder darf ich sagen.
Im neuen Studio.
Im neuen Studio, ja. Ich hoffe, du hast gut hergefunden.
Es ist nicht allzu weit, wie du weißt, 200 Meter Luftlinie, aber auch Das kann eine Herausforderung frühmorgens sein, insofern.
Absolut.
Mit leichter Verspätung hier.
Swantje, wir wollen heute über das Thema, volle Überraschung, über New Work reden. besonders... Also New Work, was funktioniert eigentlich gut und was funktioniert schlecht? Und ich habe irgendwie gesehen, es wird gerade auch wieder viel diskutiert, das Thema, wie ist es denn jetzt? Büro, Homeoffice, verpflichten wir Leute, verpflichten wir sie nicht? Also ich habe gehört oder gelesen, hat gerade neulich jemand geschrieben, wenn wir einfach schaffen, unseren Arbeitsplatz so toll zu machen, dass die Leute freiwillig ins Büro kommen, da brauchen wir auch nicht irgendwelche, wir verpflichten sie für 3 Tage. Was sagst du dazu?
Boah, da steigen wir gleich tief ein.
Ja, Deep Dive Folgen sind das jetzt hier.
Also vielleicht, ich hole minimal aus,
ja.
Ich mache es dann auch schnell. Ich beschäftige mich ja sehr lange mit dem Thema. Schon bevor ich wusste, dass es den Begriff New Work gibt, habe ich über die Beratung halt Unternehmen umstrukturiert, agiles Arbeiten eingeführt und solche Dinge. Und dann gab es ja einfach diesen großen New Work Hype, in den haben wir glücklicherweise auch unser Buch reingeschrieben, das ja 2022 veröffentlicht wurde. Und es gibt ja einfach wahnsinnig viel, was dann gerade in der Homeoffice-Zeit während Corona dazu geteilt wurde. Und ich muss leider sagen, da ist halt auch ziemlich viel Naivität dabei, weil Dinge einfach erstmal total gut klingen, total schlüssig klingen, aber in der Praxis, und da komme ich ja her, einfach auch nicht so einfach sind, weil wir arbeiten hier mit Menschen. Und auch gerade so, wenn ich jetzt ein Ding rausnehme, macht das Büro schön und dann, wenn die Leute kommen, das ist nicht der einzige Einflussfaktor. Wenn der Einflussfaktor wäre, dass die Leute total gerne im Büro wären, aber nur nicht kommen, weil es nicht schön da ist, dann würde es aufgehen. Aber das ist ja gar nicht so.
Ja, nee,
sondern
klar.
Es gibt ja ganz viel dahinter und es gibt ganz viele Unternehmen, die dann einfach so, naja, ich sag mal, Cherry-Picking betrieben haben und gesagt haben, wir nehmen irgendwas, was glanzvoll aussieht, das wir vielleicht auch für Employer-Branding nutzen können, was repräsentativ ist. Früher war es die große Marmorne Eingangshalle. Jetzt ist es, dass man irgendwie sein Büro sehr fancy hat. Eures ist übrigens auch sehr schön geworden.
Vielen Dank.
Aber das ist halt nicht der einzige Faktor. Das geht halt nicht per se auf. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil dann heißt es gleich, okay, das ist alles Quatsch, New Work funktioniert nicht. Und ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass man nicht tief genug gebohrt hat, nicht genug rausgefunden hat und zu schnell in irgendeine Lösung gegangen ist für ein Problem, das nicht gut analysiert ist.
Aber wie findet man es denn eigentlich heraus? Also wenn ich jetzt eine Firma habe und das Gefühl habe, alle Leute wollen irgendwie lieber zu Hause arbeiten und ich habe aber das Gefühl, das ist schwierig, weil vielleicht habe ich neue Leute an Bord, ich kann ja irgendwie gar keine Kultur so richtig etablieren, was kann ich tun? Ist es dann richtig, dass ich sage, nee, also ihr müsst so und so viele Tage oder wir machen halt bestimmt, um einen gemeinsamen Nenner zu haben, bringt ja auch nichts, wenn ich sage, 3 Tage und irgendwie trotzdem treffen sich alle nicht, weil sie aneinander vorbei planen. So. Wie kann ich es also hinkriegen, dass die Leute ins Büro kommen? Muss ich erstmal analysieren, warum nicht? Oder ist es tatsächlich unter Umständen sinnvoll zu sagen, man legt einfach bestimmte Tage fest?
Es ist sehr schwierig, vor allen Dingen, weil es von der Unternehmensgröße abhängt. Wenn du jetzt verantwortlich bist für ein Unternehmen mit 20.000 MitarbeiterInnen, dann ist das einfach ein Riesenbrett. Wenn du verantwortlich bist für ein Unternehmen mit 20 MitarbeiterInnen, dann ist es natürlich viel einfacher. Und ich mag das auch, weil ich glaube, auch viele Probleme lassen sich nur so lösen, das mal runterzubrechen und sich dann anzuschauen, warum wollen die Leute nicht so gerne ins Büro oder was hält sie davon ab, was treibt sie aber auch ins Büro Und wo steht eigentlich jeder Einzelne? Ich meine, das ist, kannst du bei 20.000 Leuten eben in der Form nicht machen. Deshalb gab es viel zu schnell irgendwelche Regelungen und dann guckt man mal, was bei rauskommt. Aber in einem kleineren Kosmos finde ich das sehr spannend, einfach auch drauf zu schauen, wie funktioniert das Team, wie funktioniert die Zusammenarbeit, weil ich wahnsinnig viele Leute erlebt habe in der Zeit, die einfach auch auf Homeoffice pochen, weil sie die Leute einfach gar nicht sehen wollen, weil sie endlich ihre Ruhe haben wollen, weil sie irgendwie sich nicht motiviert fühlen und dann eben zu Hause besser mit der Situation zurechtkommen. Das ist so ein Faktor, das will ich nicht generell über alle ausgießen, aber das fände ich zum Beispiel spannend. Also ich kenne solche Teams, wo einfach 50% der Menschen sich so entschieden haben und dann gibt es natürlich Dynamiken, dass die anderen sagen, okay, was soll ich im Büro? Da ist ja eh keiner, dann bleibe ich eben auch zu Hause. Andere haben ihr ganzes Privatleben schon so umgestellt, dass es eine große Erschwernis wäre, ins Büro zu kommen. Und ich glaube, dass man sehr viel kommunizieren muss. Ich meine, das ist, der Ratschlag ist 100.000 Jahre alt, aber er ändert sich halt nicht, um rauszufinden, was ist eigentlich los. Und da ist halt auch das Thema Führung zum Beispiel total wichtig. Wie agiert meine Führungskraft und auch, was habe ich überhaupt für Leute? Weil es gibt ja auch Leute oder Teams, wo ich sagen würde, das ist überhaupt gar kein Problem, dass die nur alle 2 Wochen einmal zusammenkommen. Und es gibt aber Teams, wo das ein Riesenproblem ist. Und deshalb ist das doofe, dass es darauf keine einfache Antwort gibt und dass natürlich die großen Unternehmen gezwungen waren, da auch Regelungen aufzustellen. Aber ich dann eben finde, dann ist aber auch nicht gut mit den Regelungen gearbeitet worden. Also dann hat man auch nicht geschaut im Team, wie wollen wir das jetzt eigentlich für uns nutzen, sondern das kippte dann ganz in vielen Unternehmen schnell in ein, okay, was muss ich und was darf ich?
Ja. Hast du Beispiele dafür? Also wenn du sagst Regelungen, sind das dann, betrifft das die Anzahl der Tage, die man im Büro sein muss? Oder was gibt es da so für Beispiele?
Die ja, man das kann? Ist meistens, das ist das, was die Leute eigentlich am meisten interessiert. Wie viel muss ich ins Büro kommen und wann? Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Varianten. Und es hängt auch immer davon ab, ob das Unternehmen einen Betriebsrat hat und wie stark der ist. Weil die haben dann natürlich auch viele Opportunities gesehen. Und ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, wo man sehr, sehr niedrig agiert und auch keine Vorgabe macht, wann die Leute kommen. Also sie müssen nur 20% ihrer Arbeitszeit im Büro sein und können irgendwie kommen, wann sie wollen, sodass wirklich die Teams teilweise sich monatelang nicht mehr komplett gesehen haben. Und das hat manchmal sogar so Stilblüten, dass es dann neuer Mitarbeiter in der Abteilung anfängt. Und der kommt am Mittwoch und eine Person wird gebeten, dann auch am Mittwoch da zu sein. Und die Antwort ist, ja, aber kann er nicht am Donnerstag kommen, weil ich bin ja, habe ja donnerstags meinen Bürotag.
Ja.
Wo man dann denkt, okay, aber ich will es jetzt auch mit diesen Negativbeispielen nicht alles über einen Kamm scheren.
Nee, aber also wir hatten ja noch gar nicht viele Negativbeispiele, aber das finde ich eigentlich ein ganz spannendes. So wie, also lass ruhig bei dem Beispiel mal kurz bleiben, wenn du magst. Wie funktioniert das konkret? Das ist ja dann sehr, sehr locker und offen erstmal, würde ich jetzt denken, wenn ich jetzt neu in die Firma komme oder interessiere mich für das Unternehmen als Arbeitnehmerin, würde ich denken, okay, das ist ja erstmal cool, weil es bietet mir ja erstmal im ersten Schritt die größtmögliche Flexibilität. Genau. Das ist ja erstmal positiv. Meine zweite Sorge wäre dann aber genau die, wie lerne ich denn dann überhaupt Leute kennen und wie kriege ich überhaupt irgendwas von der Kultur mit? Das würde mich wiederum verunsichern.
Ja, also die Sorge ist auch total berechtigt, weil wir müssen ja eigentlich 3 Gruppen differenzieren. Wir müssen die sehen, die schon ein Netzwerk haben, die vor Corona da waren, die im Zweifel auch wissen, wen sie anrufen, die ein Zugehörigkeitsgefühl haben, das auch eine gewisse Historie hat. Die sind natürlich in der Mehrzahl und das ist ja ganz oft so, dass dann entscheiden die natürlich auch oder gestalten sehr viel mehr mit, was dann die Lösung ist. Dann gibt es Leute, die neu anfangen im Unternehmen, aber schon gearbeitet haben. Die haben natürlich das Bedürfnis, okay, wie baue ich mir hier ein Netzwerk auf? Und das finde ich unheimlich schwer. Das ist tatsächlich einfach in dem Ausmaß, wie wir es kennen, nicht möglich.
Ja, stimmt. Du musst ja eigentlich dann netzwerken, wie man es früher mal extern musste, ne? Aber also du musst ja auch erstmal erfahren, so zu wem kann ich denn gehen, wenn ich dies oder das brauche.
Ja, und du kriegst ja auch gar nichts mit, was man manchmal so im Nebenher aufschnappt oder dass man irgendwie Mittag isst mit Kollegen und Kolleginnen, dann kommt noch jemand anders dazu und dann sagt der, ach cool, ich mache das und das, da sollten wir uns mal austauschen. Sowas passiert ja einfach gar nicht, sondern eigentlich ist die einzige Währung nur noch Termine einstellen. Mhm. Und die stellst du ja nach Liste ein, wo man sagt, okay, mit wem habe ich wirklich zu tun oder wer könnte irgendwie relevant sein. Und Termine sind ja jetzt auch nicht immer irgendwie das, wo man am meisten rauszieht und am meisten Gefühl kriegt. Und außerdem haben wir eh alle viel zu viel Termine. Und dann gibt es eine Gruppe, die finde ich besonders spannend. Ich sage bewusst nicht problematisch, sondern spannend. Die neu anfangen und nicht ein paar Jahre vorher schon im Job waren. Mhm. Weil die haben nämlich nicht nur das Problem, dass sie sich kein Netzwerk aufbauen, sondern die haben auch das Problem, dass die so grundlegende Sozialskills, die man halt im Job so lernt, die auch am Anfang unfassbar anstrengend sind. Also wenn ich an meine ersten Jahre im Job zurückdenke, lag das, dass ich abends so fertig war, lag nicht daran, dass das so anspruchsvoll war, sondern weil ich irgendwie die ganze Zeit mein Kopf am Arbeiten war, okay, wie gehe ich mit der Situation um? Was ist das für ein Vibe? Wie verhalte ich mich hier? Oh, bin ich da ein bisschen zu weit gegangen? War ich da ein bisschen schnell? Hätte ich da irgendwie mehr fragen müssen? Und wenn du dich eigentlich nur noch einwählst, ab und zu, dann lernst du das ja in dem Ausmaß nicht, wie du es bräuchtest. Und
ist nicht auch Führung sehr viel, jetzt mal aus der Führungsperspektive gedacht, ist nicht Führung sehr viel schwieriger? Auch gerade wenn ich jetzt denke, ich habe junge Kollegen, die noch nicht viel Berufserfahrung haben, die, finde ich eigentlich ein schöner Begriff, Sozialskills im Job noch lernen müssen. So. Kriege ich denn überhaupt als Führungskraft genug von denen mit, sodass ich denen diese ganzen Sachen schwer beibringen kann? Weil das ist ja viel, ne? Es ist ja, manchmal sind es ja, so banal es klingt, simple Sachen wie man geschäftliche E-Mails vernünftig formuliert. Mhm. Das sind Kleinigkeiten und die sehe ich ja vielleicht noch als Führungskraft, aber wie spricht einer mit dem Kunden am Telefon? Das bekomme ich ja nicht mit, wenn ich nicht neben dem sitze.
Und es ist ja auch alles viel komplexer. Ich meine, weil jetzt müsste ich den Entwurf schicken und du guckst da drüber und dann sagst du, okay, ich ändere es einfach selber, weil wir sitzen jetzt auch nicht zusammen, ich kann es auch nicht so cool erklären oder wir stellen uns einen Termin ein und da haben wir das große Problem vieler Führungskräfte, dass das ja alles Zeit ist, die du eben nicht nebenher investierst, sondern die Blocker am Kalender sind und deshalb macht man es auf die Art und Weise gar nicht, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich halt einfach auch manchmal 2-3 Stunden neben meiner Führungskraft im Büro saß und wir was zusammen gemacht haben. Und das hätten wir jetzt so über Remote in der Form gar nicht gemacht, weil es manchmal auch situativ entstanden ist, dass dann sagte, okay, nee, machen Sie das Tabelle mal auf. Ich habe ja viel im Excel gemacht am Anfang.
Yeah.
Und nee, dann gucken Sie doch mal, da kann auch irgendwas nicht stimmen. Und dann ziehen wir mal hier die Summe und dann gucken wir darüber. Und dann, da rufen wir den und den mal an. Und das sind ja so Sachen, die manchmal auch einfach per Zufall entstanden sind. Aber ich glaube, keine Führungskraft wird einem Berufseinsteiger regelmäßig einen 3-Stunden-Termin für gemeinsames Arbeiten einstellen können. Nee. Weil wann? Weil dadurch, dass dieses Zufällige weggefallen ist, haben jetzt auch alle viel, viel, viel mehr Termine im Kalender. Gerade die, die in so Schnittstellenfunktionen sind. Und für mich ist Führung eine krasse Schnittstellenfunktion. Und man vergisst es auch. Man ist auch manchmal einfach fertig. Ich meine, jeder weiß, wie man sich nach einem Tag fühlt, wo man permanent in irgendwelchen Online-Meetings ist. Und wenn du dann noch eine halbe Stunde mit dem neuen Kollegen oder Kollegin hast, dann, ja, dann checkt man halt noch so ein paar Sachen ab. Aber man erlebt die nicht wirklich. Und die wissen ja auch gar nicht, was denen fehlt. Also ich glaube, auch da hat man ja so ein Problem, dass die Führungskraft bestimmte Sachen einfach für selbstverständlich sieht, dass die das irgendwie können und gar nicht nachvollziehen kann, dass man das irgendwie nicht kann, weil man das irgendwie nicht miterlebt hat oder weil da was fehlt. Und umgekehrt weiß der junge Mensch, der anfängt im Job, ja auch gar nicht, was fehlt mir.
Ja, und ich finde auch, für mich wäre das, glaube ich, damals gar nichts gewesen, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich mich strukturieren soll. Ich finde, man guckt sich ja auch tatsächlich viel ab, einfach auch aus der Sicht des neuen, des jungen Arbeitnehmers, Arbeitnehmerin. Wenn ich eben mitbekomme, wie telefoniert mein Vorgesetzter mit dem Lieferanten, mit dem Kunden, wie macht der das? Es sind ja wirklich diese vielen Sachen, die du einfach auch lernst, weil du siehst, wie es jemand anders macht. Und
ja, und auch solche Sachen wie, das klingt jetzt ganz komisch und ganz schlimmes Wording, aber es ist das Einzige, was mir dazu einfällt, Hackordnung, Sozialverhalten im Büro.
Ja.
wer geht wie mit wem um? Was sind die Vibes? Wie klärt man was, wenn es einen Konflikt gibt? Wer ist hier der Silberrücken?
Hackordnung muss ich ja direkt mal kritisch einsteigen. Gibt's doch jetzt. Wir haben doch jetzt New Work, jetzt gibt es doch gar keine Hackordnung mehr, oder? Wir haben doch, es gibt doch flache Hierarchien, da hat doch jeder das gleiche Recht.
Ja, man würde dieses Wort auch im New Work-Kontext niemals benutzen.
Vielleicht provokativ.
Aber ich glaube, dass jeder, der länger im Büro gearbeitet hat, genau weiß, worum es geht. Und das ist ja auch das, du hast immer eine Hierarchie. Du hast halt eine formelle Hierarchie und du hast eine Sozialhierarchie. Und das zu verstehen, wie eine Sozialhierarchie funktioniert, und das heißt aber auch so, zu wem muss ich einfach auch noch anders nett sein, wenn ich da gerne etwas hätte, weil Menschen sind halt unterschiedlich und wer ist irgendwie der Netzwerker und wo muss ich aufpassen, bei wem? Ich glaube, solange Menschen zusammenarbeiten und es nicht komplett von KI übernommen wird, wird das eine Rolle spielen. Und Hackordnung ist natürlich ein harter Begriff, aber du freust dich richtig, ne? Aber ich denke an meine ersten Jahre in der Sparkasse zurück und da war das Hackordnung und zwar vom Feinsten. Ich bin froh, dass das heute in den meisten Büros in unserer Bubble, muss man wohlgemerkt sagen, nicht so läuft. Aber da war wirklich noch das Ding, wer duzt wen, wer geht mit wem zum Mittagessen und so weiter. Da gab es ganz viel Subtiles und manchmal ist es so, ich bin ja nicht nur in Großstädten unterwegs und arbeite irgendwie mit fancy Unternehmen, die schon alles wissen zusammen, sondern ich bin ja manchmal auch einfach im produzierenden Gewerbe oder so. Und da sind wir nicht so weit davon entfernt. Also ich glaube, in der Fläche ist Arbeit nicht da, wo wir manchmal denken, dass sie wäre, sondern da wird es auch noch Hackordnungen geben.
Ja, klar. Und ich würde mich sehr wundern, wenn es die in der Sparkasse heute nicht mehr gibt.
Ja.
Aber können wir dann, kann man nicht dann eigentlich, wenn ich jetzt so kurz über das nachdenke, was wir gerade besprochen haben, sagen, dass dieses Remote-Arbeiten für wirklich Berufseinsteiger wirklich schwierig ist und so nicht funktionieren kann?
Ja, also ich würde so weit nicht gehen, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, ich bin irgendwie in einer fancy Digitalagentur und alle sind irgendwie so grob meine Generation, dann glaube ich schon, dass die sehr schnell Lösungen finden, um auch das zu covern und zu sagen, ja, wir kommen irgendwie regelmäßig auch mal zusammen, aber das meiste ist remote. Also ich würde niemals sagen, es funktioniert nicht. Aber die Frage ist immer, passt es zum Umfeld? Und wie sind die Strukturen? Und wenn du in einem Unternehmen bist, die eigentlich voll Präsenz gearbeitet haben bis zu Corona, dann, und die Leute sind auch eher so Gewohnheitstiere und vielleicht auch nicht irgendwie nur technikaffin und du kommst da rein als junger Mensch, dann glaube ich, dass du ganz viel nicht mitbekommst, wenn die jetzt als einzigen Kommunikationsweg irgendwie Teams-Meetings haben und sich eigentlich auch gar keine Gedanken gemacht haben, weil da auch nicht die Bereitschaft dafür da ist. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance da drin ist, Arbeit zu flexibilisieren, aber es wurde halt zu schnell aufgehört, im Rausfinden, was funktioniert und zu schnell gesagt, ja, okay, Leute, 2 Tage müsst ihr oder ihr müsst gar nicht oder ihr müsst 1 Tag und so weiter. Und das hat die Leute irgendwie davon abgehalten, weiter darüber nachzudenken, für welche Probleme haben wir, für welche Probleme brauchen wir Lösungen, wie schaffen wir das gemeinsam als Team. Das habe ich doch recht selten gesehen, dass es so aus dem Team kam.
Okay, also braucht man ja doch irgendwie eine Form von Regelung auf jeden Fall, aber ich nehme mit, es gibt auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss es wirklich sehr unternehmensindividuell.
Und ich würde auch immer sagen, ein persönliches Zusammenkommen ist in den meisten Kontexten sehr, sehr wertvoll. Und dass wir, alle Menschen sind halt unterschiedlich, manche können sich wahnsinnig gut eine Struktur machen und die einfach im Homeoffice abarbeiten. Und anderen fällt das entweder aufgrund ihrer Persönlichkeit oder aufgrund ihrer Rolle schwerer. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt macht einfach jeder von zu Hause aus, beziehungsweise wie er will, und dann komme ich ins Büro und faktisch ist keiner da, wird ja auch nicht allen gerecht. Und man muss ja irgendwie Lösungen finden, die sowohl den unterschiedlichen Charakteren gerecht werden, als auch dem Team und die zuletzt auch zur Führung passen. Wozu ist die Führungskraft in der Lage?
Ich habe das Gefühl, dass wir ja alle offener geworden sind, was die Kommunikation und Wahrnehmung auch von psychischen Problemen irgendwie anbelangt. Und Stichwort Burnout. Mhm. Also als eines, ne? Also allgemein habe ich das Gefühl, man ist irgendwie soweit mittlerweile, siehst du ja auch selbst auf LinkedIn so, dass Leute offener mit dem Thema umgehen. Finde ich total super. Mhm. Ich habe aber auch, da kannst du wahrscheinlich konkreter was zu sagen, das Gefühl so, dass das Thema Burnout ja auch eins ist, was überhaupt in den letzten Jahren in der Kommunikation zugenommen hat. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich besser geworden, dadurch, dass die Leute grundsätzlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen flexibler arbeiten können, oder überfordert das auch einige? Was ist dein Gefühl?
Schwierig. Also ich glaube, also erstmal hätte ich das Gefühl, dass das Thema Burnout mehr geworden ist. Also dazu gibt es auch Studien. Mhm. Es ist auch überproportional noch mehr geworden, weil wir drüber sprechen. Ich erlebe aber glücklicherweise auch, dass Burnouts häufig kürzer dauern als früher. Zumindest wenn ich in meinem Umfeld und in meiner Bubble gucke, dann sind Leute halt auch mal ein paar Monate raus wegen Burnout, und früher lief es ja viel, viel länger. Die Leute haben viel, viel später realisiert, okay, hier stimmt etwas nicht, und sind wirklich bis zum Breakdown sozusagen im Job geblieben. Und dann kann es ja durchaus auch mal ein halbes bis ein Jahr dauern, beim einigen sogar länger. Und ich habe das Gefühl, es ist gut, dass wir so viel darüber reden, weil es dann ganz oft nicht so weit kommt, weshalb man aber auch den Eindruck hat, dass es viel, viel mehr ist. Mhm. Und ich glaube, es hängt halt dann wirklich von dir persönlich ab, ob die Flexibilität ein Geschenk ist oder eine zusätzliche Bürde. Also es gibt ja auch Leute, die im Homeoffice viel mehr arbeiten als im Büro, oder die sich gar keine Pausen mehr nehmen, weil einfach diese ganzen Rituale, dass man mal einen Kaffee zusammen trinkt, dass man zusammen zum Mittagessen geht, wegfallen. Und es kommt ja einfach auf wahnsinnig viel Arbeit rein, plus der zusätzliche Overload durch die Meetings, die einfach mehr geworden sind. Und da kann es eine Herausforderung sein. Das hängt ganz oft an einer bestimmten Rolle. Und dann gibt es eben ja auch sowieso Menschen, denen liegt das, die laden ihren Akku damit auf, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und andere laden ihren Akku damit auf, alleine zu sein. Und deshalb hängt es so davon ab, hat man da einen Fit? Und deshalb wäre auch das, was ich davor gesagt habe, so wertvoll zu sagen, wie finden wir eigentlich Lösungen, die allen gerecht werden oder in denen sich jeder auch ein Stück weit wiederfinden kann und die eigenen Akkus wieder aufladen kann, anstatt zu sagen, wir machen das jetzt so und das ist jetzt für alle die Regelung.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com. Ende der Werbung. Und dann gibt es ja zwei Seiten. Das eine ist ja, was kann das Unternehmen tun, um das Thema anzugehen? Und das andere ist aber natürlich auch, was kann ich selber tun? So. Und was kann ich als Arbeitnehmerin auch überhaupt erwarten? Und wo fängt da auch meine eigene Verantwortung für mich an? Was sind denn überhaupt erstmal Faktoren, die Unternehmen machen können, damit ihre Leute nicht ausbrennen?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was haben wir eigentlich für eine Kultur? Mhm. Und was wird honoriert? Und ich finde, Leistung ist wichtig im Job. Also ich meine, dafür kommen wir zur Arbeit, um etwas zu erreichen. Dafür werden wir auch bezahlt. Aber die Frage ist, fängt man an, Vorbilder zu kreieren, Geschichten zu kreieren um Menschen, die 14 Stunden am Tag arbeiten? Oder habe ich eine Führungskraft, die das vorlebt und die am Samstag und Sonntag auch noch E-Mails schreibt? Unversendet. Also ich finde, manchmal kann man sie schreiben, aber dann wäre die Frage, versende ich das jetzt wirklich auch an Leute, sodass Samstag, Sonntags auch Mails reinkommen? Und was ist so, dass die Kultur, die Leistungskultur, die vorgelebt wird? Weil ich glaube, dass man all das nicht braucht, um trotzdem zu vermitteln, wir haben hier einen gewissen Anspruch. ich meine, wir haben alle Führungskräfte erlebt, die irgendwie 14 Stunden gearbeitet haben und dann aber auch nichts gerissen haben. Mhm. Insofern ist ja Zeit nicht gleich Ergebnis. Klar. Und dann ist es auch so, wie wird zum Beispiel auch im Unternehmen überhaupt mit Zeit umgegangen, finde ich total spannend.
Wird es erfasst oder nicht oder ist Vertrauen oder?
Ja, noch sogar anders. Mhm. Ich finde, manchmal wird so verschwenderisch mit Zeit umgegangen. Dann wird für jeden Quatsch ein Meeting eingestellt, wo 5 Leute teilnehmen, ja, und das total. Hätte eine Viertelstunde dauern können. Es ist aber für 1,5 Stunden eingestellt worden und dann wird auch 1,5 Stunden rumgelabert. Und das nimmt ja den Leuten unfassbar viel produktive Arbeitszeit weg, weshalb die Leute dann eben auch das Gefühl haben, sie müssten eher 10 oder 11 Stunden arbeiten als 8. Das heißt, so diesen, wie klar ist man auch, diesen Waste auch mal wieder aus dem System zu nehmen, mhm, und wo legt man da den Fokus? Und das fände ich, das ist was das Unternehmen tun kann, genauso wie natürlich ganz viele andere Sachen auch, indem man es thematisiert, indem man zum Beispiel auch Coaches oder ein Coaching-Programm ermöglicht, indem man die Führungskräfte schult, auch Burnout-Situationen oder Gefahren zu erkennen, genauso wie auf andere psychische Herausforderungen zu reagieren und zu sehen, ah cool, ich habe hier Mitarbeiter, nee, nicht cool, aber ich habe hier Mitarbeiter und der braucht Hilfe und ich weiß zumindest, ich kann es erkennen, das ist wiederum cool und weiß, was ich jetzt auch tue, muss dann nicht selber als Therapeut oder Psychologe wirksam werden, aber dass ich es halt erkenne. Und das ist, finde ich, in vielen Unternehmen noch relativ unterbeleuchtet. Also man hat einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und sieht, die Person ist eigentlich total durch, aber irgendwie will man ja trotzdem, dass die Sachen erledigt werden und weiß ja auch, da sind sie super gut aufgehoben, weil hier haben wir jemanden mit einem hohen Verantwortungsgefühl und da schiebe ich halt alles rüber. Und das ist halt dann eben problematisches Verhalten, was das noch triggert. Oder ich befeuere die Person positiv darin und lobe sie dafür, dass sie so lange bleibt und mache gerade so dieses, aber pass ein bisschen auf dich auf, halt im Nebensatz, ohne dass ich ihr wirklich die Möglichkeit gebe. Und da glaube ich, da können Führungskräfte sehr viel lernen, genauso wie Führungskräfte natürlich auch lernen müssen, was gebe ich für ein Vorbild ab und wie passe ich als Führungskraft auch selbst auf mich auf?
Ich glaube, dass das mit dem Vorbild ein ganz entscheidender Faktor ist. Und auch wieder gerade jetzt für jüngere Leute, wenn ich natürlich, klar, wenn ich sehe, dass mein Chef irgendwie samstags, sonntags E-Mails schreibt, morgens um 5, abends um 22 Uhr, dann erwartet der das ja von mir vielleicht auch.
Oder ich denke zumindest, wenn ich in diesem Unternehmen irgendwann mal Chef, Chefin werden will, dann muss ich das auch zeigen.
Ja.
Und da entsteht so ein Glaubenssatz, den man nicht hinterfragt.
Mhm. Hast du das Gefühl oder die Erfahrung, dass heutzutage die Erwartungshaltung an Arbeitgeber deutlich sich verändert hat? Also was, also nicht nur, was muss mir so ein Arbeitsumfeld irgendwie bieten, aber auch so, was Verantwortung anbelangt, eben, also Burnout-Prävention haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, aber ist die Erwartungshaltung da groß an Arbeitgeber?
Ja, ich glaube schon. Also wenn wir zurückdenken, und da müssen wir nicht mal in meine Sparkassenzeit zurückgehen, die ja gefühlt 1960 war, sondern so auch meine ersten Jahre.
Sehr gut gehalten übrigens.
Ich glaube einfach, dass der ganze Arbeitsteil da noch 1960 war, auch wenn es ein paar Jahre später war. Ich hatte mit E-Mails und so, hatte ich auch nichts zu tun mit den neuen Technologien. Aber wenn wir mal so auch Anfang der 2000er gucken, wie hat Arbeit da ausgesehen, dann war das einfach nicht Thema. Also mentale Gesundheit war null Thema. Es ging schon auch eher darum, nur die Harten kommen in den Garten. So, das war.
Das kenne ich auch noch.
Mir wurde auch mal gesagt, wir hatten mal intern die Regelung, dass wir haben nicht gestempelt, aber wir sollten so krasse Überstunden schon mal aufschreiben und dass man dann auch mal einen Tag frei bekommt. Und nachdem ich einfach da, glaube ich, keine Ahnung, 3-stelligen Betrag angesammelt hatte und nach einem Tag gefragt habe, hieß es dann, naja, aber Sie wollen ja schon auch noch Führungskraft werden. Und dann bin ich mit meinem Zettel wieder zurück und habe den in die Schublade gepackt und weiter pro forma geführt. Und sowas gibt es meiner Meinung nach natürlich auch immer noch, aber es ist nicht mehr der Anspruch. Und ich glaube, da sind die Leute sensitiver geworden. Mhm. Und ich bin aber auch manchmal nicht sicher, ob das immer auch genau in die richtige Richtung gibt. Weil es gibt halt auch Fälle, wo zu viel einfach nur darauf geguckt wird, okay, Workation, wir fahren alle weg, wir machen dies, das und jenes und so weiter. Und man damit dann den Leuten vermittelt, dass man aber mit einer riesen Anspruchshaltung an den Arbeitgeber herantreten kann und eigentlich gar nichts dafür leisten muss.
Ja.
Und das finde ich dann, ist einerseits kein gutes Priming später für andere Arbeitgeber, zu denen, die man sich vielleicht wenden möchte. Und andererseits glaube ich auch, dass es den Leuten auch nicht vermittelt, dass man eben schon trotzdem manchmal die Extrameile gehen muss und dass man auch nicht gleich einen Burnout kriegt, weil man mal 2 Stunden länger an einem Projekt gesessen hat, sondern es muss halt fair sein. Und ich glaube, in dem Kampf um Talente und gute ArbeitnehmerInnen, den wir ja nun zweifelsohne haben, ist das ein bisschen verloren gegangen und da tut man den Leuten meiner Meinung nach auch nicht immer einen Gefallen.
Mhm. Brauchen die Leute, also jetzt klingt jetzt noch nach brutalen Pauschalisierung, aber braucht man mehr Eigenverantwortung?
Ja, also da würden ganz viele sofort einfach begeistert Ja sagen und ein Teil von mir will auch sofort begeistert Ja sagen. Ich möchte aber betonen, dass es einfach voll wichtig ist, den Leuten das auch beizubringen. Also manche denken, es reicht, wenn man jetzt einfach postuliert, hier mehr Eigenverantwortung, nee, ihr macht das jetzt alles irgendwie selber und entscheidet das selber und vergessen, was eigentlich alles dazugehört. Also kann die Person sich strukturieren? Hat sie alle Fähigkeiten, um eine eigene Entscheidung zu treffen? Braucht sie jemanden als Sparringspartner, um Entscheidungen zu prüfen oder macht sie Dinge mit sich alleine aus? Aber ganz wichtig auch, haben wir eine Kultur, die mit Eigenverantwortung auch umgehen kann, wenn was schief geht? Weil ich meine, es ist ja schön, wenn ich alles entscheiden kann unter der Annahme, dass es immer richtig ist, aber das wird es nicht sein. Und es muss ja nicht mal per se falsch sein, aber es kann anders sein, als meine Führungskraft das gemacht hätte. Und was passiert dann? Und auch, wie lernen andere dann davon? Also wird das unter den Teppich gekehrt, so schäme ich mich dann kurz und dann machen wir weiter? Oder hat man wirklich gute Reflexionsschleifen, um das Team eben auch daran teilhaben zu lassen, ohne dass es um Fingerpointing geht? Und auch das ist halt sowas, wo man so ganz schnell eine Headline schreiben kann, mehr Eigenverantwortung. Aber man muss es halt auch geben. Und ich glaube auch, dass es gar nicht immer überall im selben Ausmaß gebraucht wird.
Ja. Ja, und es muss ja auch, es muss wahrscheinlich die Balance auch dann sein, ne? Also beide Seiten müssen ja was reingeben.
Ja. Und die Steigerung von Eigenverantwortung ist, die ich erlebe, ist übrigens Unternehmertum.
Mhm.
Das finde ich immer unterhaltsam, wenn Menschen von ihren Mitarbeitenden fordern, dass sie unternehmerisch denken. Wo ich dann denke, naja, aber wenn das UnternehmerInnen wären, dann hätten die ja sich nicht für einen Job im Konzern entschieden. Und willst du das eigentlich überhaupt? Oder verbirgt sich hinter Unternehmertum eigentlich nur die Erwartung, dass man sich genauso abrackert, als wäre es das eigene Unternehmen, was ich in den allermeisten Fällen unterstellen würde?
Ja, bestimmt.
Also wir reden von Konzernumfeld.
Ja, klar. Ich überlege gerade, was man noch daraus interpretieren könnte, ne? Aber auch so dieses so, die Freiheit zu haben, sich selber vielleicht neue Modelle oder Geschäftsideen innerhalb eines Konzerns, also es kann ja auch in so eine Richtung gehen, aber klar, wenn es das rackert dich gerne wie ein Unternehmer ab, wir bezahlen dich aber trotzdem nicht wie einer.
Ja, also jetzt kann ich den Background nicht komplett disclosen von dem Unternehmen, an das ich gerade denke. Aber klar ist es jetzt so sehr schwarz-weiß formuliert, aber das finde ich sind so Beispiele, wo man sich denkt, das ist einfach ein Bullshit-Satz, was so dann erkläre, was du von den Leuten erwartest, enable sie, gib ihnen den Raum, guck, wie ist die Kultur. Aber frag dich halt auch, was du erreichen willst und ob das wirklich realistisch ist.
Mhm.
Weil ich finde, ansonsten sind doch einfach alle frustriert. Ich bin frustriert, weil irgendwie 20.000 Leute trotzdem nicht unternehmerisch handeln, aka bis 22 Uhr arbeiten oder erreichbar sind wenigstens. Und die Leute sind frustriert, weil da ein Anspruch im Raum steht, von dem sie eigentlich gar nicht wissen, was der genau bedeuten soll und wie sie dem gerecht werden.
Ja, ja, stimmt eigentlich. Was wäre so dein, ist ja sehr komplex, ne? Also alles irgendwie wie New Work, wie entwickelt sich alles? Braucht man irgendwie, einige gehen viele Schritte nach vorne, einige sagen, boah, irgendwie das hat ja, jetzt habe ich da den Kicker hingestellt und jetzt ist es immer noch nicht besser geworden. Natürlich jetzt hier komplett platt von mir formuliert.
Du hast die Obstschale vergessen.
Wollte ich gerade sagen, dass genau das schöne New Work-Sinnbild, der Obstkorb und der Kicker. Aber was ist so dein, also, und es ist ja einfach wirklich komplex, ne? Egal, jetzt natürlich sehr komplex, wenn ich das Unternehmen mit 20.000 Leuten habe, aber auch, wenn ich das mit 20 Leuten habe. Wenn ich das Gefühl habe, in meinem Unternehmen und ich habe eine Führungsrolle, es läuft irgendwie nicht rund. Es ist tatsächlich auch es ist irgendwie wuselig, weil wir wollen alle irgendwie das Richtige, aber es ist einfach wirklich unheimlich schwierig, glaube ich, am Ende des Tages alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Und ich stehe vor diesem großen Berg und weiß eigentlich gar nicht, wie ich es irgendwie allen recht machen soll. Hast du Tipps, How-Tos, wie man irgendwie so ein bisschen Struktur und Licht... Wie man es doch allen recht macht und sich selbst natürlich am Ende des Tages auch.
Ja, eigentlich, das ist jetzt langweilig, aber es ist im Grunde das, was ich eben gesagt habe. Ich würde halt wirklich einerseits auf Führungsebene arbeiten und auf Teamebene. Und natürlich findet man dann bestimmte Muster raus, die auch in einem größeren Kontext auch ausgerollt werden. Da redet man ja immer von Ausrollen. Aber mit den Leuten sprechen, Erwartungshaltungen klären und vielleicht auch einfach oder ganz sicher diesen Anspruch aufgeben, es allen recht machen zu wollen. Also was ich oft erlebe, ist, dass viele sich sehr, sehr verbiegen, um auch noch irgendjemandem gerecht zu werden, der aber einen Anspruch hat, der eigentlich gar nicht zu deinem Wertesystem passt und gar nicht zu dem, was du erreichen willst. Und dann ist halt die Frage, muss man sich so verbiegen und den gleich mit im Zweifel, weil er doch eigentlich nicht wirklich in den Kontext passt? Oder ist man hier auch viel schneller, viel klarer? Also das größte Problem ist ja immer, wenn man so nach außen etwas vermittelt als Unternehmen, wir sind hier alle cool und hier ist alles irgendwie flache Hierarchien und du kannst dies, das und jenes und selber entscheiden und so weiter. Und wenn es denn dann auch so ist und so gelebt wird, dann ist es ja gut. Aber viele vermitteln etwas, das die Leute dann eigentlich gar nicht so richtig erleben. Und da entsteht ja dann die erste Spannung. Und ich glaube, so Klarheit, wer sind wir, was können wir, wie führen wir, was erwarten wir, was geben wir dir dafür, sich da klar zu sein und auch zu gucken, wer passt hier rein, wer kann unter diesen Umständen auch performen und will das auch und wer passt eben nicht, wäre zum Beispiel schon erster wertvoller Schritt.
Also einen klaren Rahmen vor allen Dingen schaffen, ne? Und vielleicht dann am Ende des Tages auch einfach, und auch wenn man es nicht allen recht macht, aber irgendwann auch, dann auch die Entscheidung treffen, was auch immer für das Unternehmen dann richtig ist, wir machen es jetzt so.
Genau.
Und ob es so ist, dass wir 3 Tage die Woche im Büro sind, weil wir glauben, dass das einfach für unser Unternehmen, für unsere Abteilung das Richtige ist, dann ist das der Rahmen. Und dann kann das sein, dass ich 2 verliere, die es blöd finden. Aber alle anderen wissen halt, das ist der klare Rahmen, auf den sie sich verlassen können. Und dann hilft das vielleicht mehr, als wenn ich irgendwie so ein Gewusel habe, wo gar keiner eine Orientierung hat.
Und so sehe ich das auch bei dem Thema Leistung. Zu sagen, okay, das ist das, was wir von dir erwarten, sich wirklich auch mit den Leuten hinsetzen, zu gucken, was sind deren Stärken, was sind deren Talente. Ich meine, da gibt es super viel tolle, wertvolle Diagnostik. Und dann zu sagen, okay, passt es hier in das Team? Ist es das, was wir brauchen? Wenn nicht, dann macht es ja auch gar keinen Sinn. Also wenn einer zum Beispiel sich sehr kreativ auslebt, dann ist die Frage, wäre denn nicht irgendwie in einem kreativeren Bereich wie Marketing besser aufgehoben, als es in der Abteilung den Monatsabschluss macht? Also ich auch da wünsche ich mir manchmal viel mehr Ehrlichkeit und Reflexionshilfe, weil man kann halt auch gerade von jungen Leuten, aber auch von Leuten, die schon ein bisschen älter sind, nicht immer erwarten, dass sie diese Reflexionsarbeit selber leisten und einbringen. Und dass man dann aber auch guckt, okay, das, so könnte dein Weg aussehen, das ist das, was wir erwarten, hier sind die Meilensteine, da sprechen wir regelmäßig rüber, um Enablement mit Anspruch zu kombinieren, weil ich glaube, da wachsen Leute am besten und das ist für mich auch ganz ehrlich New Work. Also New Work ist nicht das, was ich sehe, wenn ich nur in ein Büro reinkomme, sondern auch das, was auf der Arbeit mit mir passiert, meine Klarheit, meinen Rahmen, aber auch meine Möglichkeiten und wie viel das mit mir zu tun hat oder eben auch nicht. Also, weil ich hatte ja, ich bin das letzte Mal, dass ich über Sparkasse rede, aber 2 Jahre einen Job,
vermisst
der einfach...
Vermisst schon ein bisschen, oder?
Ja, sehr. Ja. Manchmal gehe ich in Jasper und verbringe da ein bisschen Zeit.
Einfach die Mittagspause. Ich habe es manche dann neulich mit so einem Brot auf der Bank sitzen sehen.
Genau. Ich schließe mich einfach einer Gruppe Anzugträgern an, die da rauskommen, so gegen 12. Ich habe einfach einen Job erlebt, der so gar nichts mit mir zu tun hatte. Es hatte nichts damit zu tun, wer ich bin, was ich will, was ich kann. Das Umfeld war keins, in dem ich mich wohlfühle. Und es gibt andere Menschen, die passen da total rein. Ich meine, mit denen habe ich Ausbildung gemacht, die sind da immer noch. Und hoffentlich nicht nur aus Mangel an Alternativen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer, wichtiger Bestandteil. Und gar nicht einfach alles schön machen oder die Wände irgendwie in irgendeiner Farbe streichen, sondern den Menschen zu sehen, zu erkennen, ihn zu unterstützen und auch ihm die Mitte zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Und da sind wir bei einem Thema, das wir gerade gestriffen haben, aber noch nicht so angeguckt haben. Ich muss ja auch was einbringen als Mensch. Also meistens gibt es einen Veränderungsimpuls von außen. Ich glaube, das ist total legitim, dass man nicht sagt, okay, ich lerne jetzt mich selber zu organisieren, weil ich habe realisiert, ich habe hier ein Problem. Aber dass man eben in der Führung guckt, was ist etwas, dass jemand an Kompetenz aufbauen muss, wo sehe ich ein Potenzial, wo sehe ich aber auch einfach ganz viel, was der eben gewinnen kann und wie bringe ich das der Person nahe? Und das ist für mich einfach auch der wichtigste Teil von Führung, das zu erkennen und die Leute eben wachsen zu lassen.
Total. Und wiederum, wenn ich an die Leute denke, auch sie zu enablen, auch selbstkritisch auch mal zu hinterfragen, bin ich in diesem Rahmen, in diesem Umfeld richtig?
Ja.
Und auch das, also da sollten wir heutzutage offener sein, aber auch muss man, also das muss man sicherlich ja auch lernen.
Das ist ein Riesenthema. Also so Selbstbild, Fremdbild, das ist eine, wenn das einigermaßen kongruent ist, dann hast du als Führungskraft natürlich ein viel leichteres Leben, weil das, was du siehst, sieht die andere Person auch und wir können uns über Lösungen unterhalten. Wenn das total auseinanderfällt, dann ist es halt auch, dann musst du ja erstmal da anfangen zu arbeiten. Und das ist auch das, was ich in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, wo ich immer anfange, wenn die mir sagen, ja, mein Mitarbeiter ist so und so und der macht aber nicht das und was soll ich denn jetzt tun? Dann denke ich immer, nee, wir müssen erstmal rausfinden. Als allererstes, sieht er das so wie du? Weil dann können wir in Lösungen denken. Oder sieht er das komplett anders? Weil dann muss man erstmal daran arbeiten, Selbst- und Fremdbild etwas näher zusammenzubringen. Was auch einfach ein großes Thema ist. Und ich glaube, um wieder an den Einstieg zu gehen, das ist jetzt eine These von mir, aber wenn du lange für dich im Homeoffice bist als junger Mensch und diese Feedbacks viel seltener sind und viel technokratischer, weil wir nach einem halben Jahr einmal gucken, so sind diese Kriterien erfüllt, was sagen die Kollegen und so weiter und nicht dieses Daily Feedback hast, ich glaube, dann wird das auch schwer oder es ist für mich dann nicht verwunderlich, dass das Selbstbild einfach auch ein anderes sein kann als das Fremdbild.
Ja, überrascht mich auch nicht. Liebe Svante, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Insights.
Schon fertig?
Wir sind ja verrückt. Ich würde sagen, dass wir das demnächst weiter aufgreifen. Also es gibt ja so viele Aspekte und ich bin vor allen Dingen wirklich gespannt, wie es sich jetzt in den nächsten Jahren auch entwickelt, ob man irgendwie einen roten Faden irgendwie sehen kann in Unternehmen, so dass man sagt, das hat sich gut bewahrheitet und das nicht. Und da scheint ja gerade viel zu passieren und du bist glücklicherweise nah dran.
Genau, und das möchte ich zum Schluss auch nochmal sagen. Also wir haben uns ja im Vorfeld darauf verständigt, auch mal kritisch reinzugucken. Aber wenn man mal einen großen Schritt zurückgeht, und den haben wir in Teilen, was mentale Gesundheit angeht, auch schon gemacht, es geht ja voran.
Total.
Es passiert ja total viel und es passiert auch ganz viel Gutes. Ich möchte nicht tauschen und die Arbeitswelt von 1980 wieder haben, sondern ich glaube, dass wir besser dran sind mittlerweile, wir sind menschenzentrierter.
1980 hat Zwanti übrigens auch noch nicht gearbeitet.
Aber gefühlt. Ja. Und ich glaube, dass wir deshalb auch Unternehmen brauchen, die weiter Dinge ausprobieren, auch wenn sie scheitern. Ich finde, wir sind da diesbezüglich immer viel zu schnell im Bewerten. Ja. Aber man muss halt auch mal Experimente wagen, was ausprobieren, um zu lernen, was hat es gebracht. Und es gibt immer Studien, die erst das belegen und dann gibt es Studien, die das belegen und dann war halt nicht irgendwo in der Mitte. Aber nur so lernen wir und kommen weiter. Und je schneller wir das hinkriegen, desto besser.
Also insofern kann man eigentlich, das finde ich ein schönes Schlusswort, Leute, seid mutig, probiert was, seid offen und genau, man muss nicht immer alles auch sofort bewerten, sondern einige Sachen müssen sich ja auch etablieren und setzen und Leute müssen sich dran gewöhnen. Also
ja,
Mut ist ein schönes Abschlussplädoyer, wenn man das so sagen kann, was es braucht. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war die 54. Disrupting Minds Episode mit Zwanthje Almers. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.